die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler und Sie hören, was wichtig ist. Der chinesische Präsident Xi Jinping tourt dieser Tage durch Europa. Erst buhlten der französische Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um die Gunst des chinesischen Führers. Peking solle im geopolitischen Wertemachtkampf ein Stück Richtung Westen rücken und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Rücken kehren. Doch die Stimmung war spürbar unterkühlt. Und Xi macht aus dem geostrategischen Kalkül seines Europabesuchs nicht einmal oberflächlich ein Geheimnis. Von Frankreich ging es dann gleich weiter nach Serbien und Ungarn. Beide Länder sind dezidiert Putin-freundlich und der EU, naja, nicht immer ganz wohlwollend zugetan. Und dann ist da noch was, nämlich die zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit Europas von China. Warum die EU da schon wieder in ein gefährliches Abhängigkeitsverhältnis rutscht, das erklärt mir heute mein Kollege Aloysius Wittmann aus dem Presse-Wirtschaftsressort. Lieber Luis, schön, dass du da bist.
Hallo.
Luis, während der chinesische Präsident Xi gerade seine Europatournee abzieht, hast du dir die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und China genauer angesehen und du bist da auf eine besonders auffällige und mitunter auch problematische Abhängigkeit gestoßen. Erzähl einmal.
Ja, was ich mir ganz genau angeschaut habe, ist ein neues Paper des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Die haben das für die Europäische Kommission erstellt. Und die haben sich angeschaut, die Abhängigkeit Europas von China im Bereich grüner Technologien. Und die ist beträchtlich, also fast schon beängstigend, muss man sagen. Also wir sind, wenn es um die grüne Wende geht, wenn es um Steuerungskomponenten geht, um Elektronikgeräte, um Anlagen, Windkraftanlagen zum Beispiel, sehr, sehr abhängig von China. Und in 45% der Fälle, also bei 45% dieser Produkte und Rohstoffe, ist die Abhängigkeit so groß, dass Versorgungsrisiken bestehen, unabhängig von den geopolitischen Risiken. Also allein deshalb, weil der Markt so konzentriert ist, weil es schwer ist, gegebenenfalls andere Lieferanten zu finden, falls die Lieferanten, die wir brauchen, ausfallen.
Jetzt will die EU bis 2050 klimaneutral sein. Bis 2040 sollen die CO2-Emissionen um 90% zurückgehen. Das ist ja gar nicht mehr so lange bis dahin. Und Europa hat da, ja, kann man sagen, einen riesigen Handlungsbedarf, auch was die Implementierung eben dieser grünen Technologien betrifft. Erzähl einmal, welches Risiko bedeutet denn diese enorme Abhängigkeit, die du da jetzt angesprochen hast?
Das Risiko ist groß, weil ein Unternehmen kann bankrott gehen, wenn es keine Alternativen gibt, dann fehlen uns die Bestandteile zum Beispiel. Die Transportwege sind vulnerabel, also sehr, sehr viel wird auf Schiffroute durch den Suezkanal zum Beispiel transportiert. Da kann es sehr schnell, wie wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, zu Verwerfungen kommen, auch einfach aufgrund von Unfällen und unvorhersehbaren Ereignissen. Und dann, wie schon gesagt, also diese Risiken sind rein wirtschaftlicher Natur. Und die geopolitischen Risiken, die sind natürlich auch beträchtlich, weil China ist der große Systemrivale der USA. Die Europäer stehen den USA wesentlich näher als Demokratien.
Wir werden in Wahrheit irgendwo dazwischen ein bisschen aufgerieben gerade, oder? Gerade industriepolitisch.
Ja, kann man so sagen. Natürlich brauchen wir auch China. Aber China hat uns mit Blick auf grüne Technologie in der Hand. Das muss man sagen. Also China kann seine beherrschende Position in die Waagschale werfen, wenn es gedenkt, das zu tun, wenn es glaubt, dass es zu seinem Vorteil ist. China braucht natürlich auch den Westen für Hightech-Importe und so weiter, aber die können die grüne Wende der Europäer empfindlich verzögern, wenn sie das wollen.
Stichwort Geopolitik. Wenn wir eben über diese hochtechnologischen Industriezweige sprechen, kommen wir natürlich auch an Taiwan nicht vorbei, dem größten Hersteller von Halbleitern. Ist jetzt dieser Taiwan-Konflikt eigentlich das größte wirtschaftliche Risiko im Zusammenhang mit China?
Ich habe unlängst einmal den Chef des größten Maschinenbauerverbands in Europa darauf angesprochen und er meinte nein. Also Taiwan ist ein großes Risiko, weil Xi möchte die Insel zurückholen, also betrachtet die als abtrünnige Provinz. Die USA möchten tunlichst verhindern, dass Taiwan Teil von Festlandchina wieder wird, weil eben in Taiwan ganz, ganz wichtiges Know-how im Bereich der Hochtechnologie, der Chipproduktion vorhanden ist. Und die Angst ist, dass wenn Taiwan in Chinas Hände fällt, dass China beträchtlich aufschließen kann, was die Fähigkeiten im Bereich von Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz und so weiter betrifft. Das ist ein Konflikt, der jederzeit aufbrechen kann, der hoffentlich nicht eskaliert, aber eskalieren kann und der bedeuten würde, dass wieder zum Beispiel ganz, ganz wichtige Lieferrouten durchbrochen und unterbrochen würden und der wahrscheinlich auch dann erneut zu Sanktionen, Gegensanktionen und Versorgungsengpässen führen würde. Aber es gibt kurzfristig zumindest gesehen auch größere Risiken und das ist Chinas Industriepolitik. Die Wirtschaft wächst nicht so, wie sie das gerne hätte. Deswegen wird die Industrie massiv subventioniert, um praktisch sich gesund zu exportieren. Also es gibt eine Schwemme an billigen Exporten aus China nach Europa, zum Beispiel im Bereich der E-Mobilität oder auch im Bereich der Photovoltaikanlagen, wo man mit Dumpingpreisen ganze Sektoren in Europa zu zerstören droht. Darum ging es jetzt auch bei dem Gipfeltreffen unter anderem zwischen Xi, Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten und der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und dann verstaatlicht China auch ganze Industrien zunehmend. Also die drängen einfach nicht chinesische Unternehmen, wo sie nicht Kontrolle haben, aus den Märkten heraus.
Für Europa ist das natürlich ein Problem. Jetzt hat gerade kürzlich ein hochrangiger EU-Diplomat es sehr drastisch formuliert. Er hat gesagt, wenn wir nicht reagieren, eben als Europa, könnte diese chinesische Überproduktion, die du angesprochen hast, Europas Industrie oder zumindest weite Teile davon vollständig zerstören sogar. Ist es wirklich so drastisch, wie der das formuliert hat? Oder in welchen Industriesektoren, worüber sprechen wir denn da genau?
Ich habe schon angesprochen, die Solarpaneele zum Beispiel. Da gab es eine Industrie in Europa, die ist im Wesentlichen tot, einfach weil China mit Dumpingpreisen da reingegangen ist, weil die Taktik halt häufig auch ist, einfach mal eben nicht profitabel subventioniert mit Dumpingpreisen Märkte zu zerstören, zu monopolisieren und dann eben die Abhängigkeiten auch hier politisch potenziell in die Waagschale zu werfen. Also in China, das muss man auch wissen, also China, da ist die Wirtschaft mit der Politik einfach eng verflochten. Die Wirtschaft hat sich politischen Zielen unterzuordnen und insofern ist die Industriepolitik für die Europäer sehr wohl ein Problem.
Die Solarindustrie haben wir ja bereits erwähnt. Tatsächlich erlebte die europäische, vor allem die deutsche Solarbranche Anfang der 2010er Jahre ihre Hochblüte. Dann wurde der Markt von Billigmodulen aus Asien überschwemmt. Die europäische Solarindustrie siecht seither nur so vor sich hin. Und ganz ähnlich schaut das momentan etwa bei Stahl- oder E-Automobilität aus. Chinesische Elektroautos sind preislich einfach deutlich wettbewerbsfähiger als jene der immer noch stolzen europäischen Autoindustrie. Und dann gibt's da noch ein Problem. Ganz egal, ob es jetzt um Photovoltaik geht oder E-Autos, ganz wichtig sind da seltene Erden, die dafür gebraucht werden. Und auch da ist die Abhängigkeit von China sehr groß. Wie schaut's denn da aus?
Ja, das ist eine Strategie, die China schon sehr lange fährt. Also China selbst ist jetzt nicht ein Land, das sehr, sehr reich an Rohstoffen ist. Aber China hat sich sehr geschickt Zugang zu den Rohstoffen an vielen Orten der Erde verschafft. Ob es jetzt um Afrika geht, ob es um Südamerika geht, zum Beispiel Lateinamerika. Chinesische Unternehmen haben einfach die Wertschöpfungsketten, also vom Schürfen zur Verarbeitung, sehr gut monopolisiert und sitzen jetzt als quasi Monopolisten auf den Wertschöpfungsketten, die eben sehr, sehr wichtig sind für die grüne Wende. Da sind wir jetzt wieder beim Ausgangsthema. Also ohne seltene Erden stand jetzt zumindest technologisch auch keine grüne Wende. Also da hat uns China im Griff.
Eigentlich hätten wir ja auch in Europa wichtige Rohstoffe und seltene Erden, die wir für die Energiewende brauchen. Sogar in Österreich gibt es große Lithiumvorkommen, etwa unter der Choralpe. Oft sind es aber soziale und erst recht wieder umweltbezogene Gründe, diese nicht aus der Erde zu holen. Und wie so oft ist es dann doch bequemer, die Schürferei dieser Rohstoffe in andere Regionen der Welt auszulagern. Mit allen unangenehmen Nebeneffekten. Aber schauen wir noch ganz kurz in die Vergangenheit. Wie hat sich denn das wirtschaftliche Verhältnis zwischen der EU und China in den letzten Jahren verändert?
Also wenn es die Clusterrisiken nicht gäbe, die politischen Risiken nicht gäbe, die geopolitischen Risiken nicht gäbe, würde man immer noch sehr, sehr viel neue Produktionskapazität in China wahrscheinlich aufbauen, weil China ist immer noch, was die Herstellungskosten betrifft und auch die Vorgaben, die Regulatorien, was soziales Umwelt betrifft, einfach billiger als Europa. Aber es hat sich viel getan. Also in China ist auch sowas wie eine Mittelschicht entstanden. Also China hat einen massiven Aufholprozess hingelegt, der noch längst nicht abgeschlossen ist, immer noch viel ärmer als die europäischen Staaten. Aber es gibt eine Mittelschicht, es gibt eine stärkere Inlandsnachfrage. Das verändert natürlich auch die wirtschaftliche Struktur, war auch die Strategie, stärker auf Inlandsnachfrage zu setzen. Das funktioniert gerade nicht so gut, auch weil die Chinesen und Chinesinnen verunsichert sind. Es gibt eine Immobilienkrise und so weiter. Deshalb jetzt auch wieder dieser verstärkte Fokus auf Exporte. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, eben, dass in China die Wirtschaft mit den politischen Zwecken, wie schon angesprochen, eng verbandelt ist. Also sie ist den politischen Zwecken untergeordnet, sie ist auch den militärischen Zwecken untergeordnet. Es gibt ganz viele Sektoren, die zivile Sektoren sind, aber auch fürs Militär arbeiten, Militär zuarbeiten. Und es gibt diese Rivalität zwischen Ost und West und diese Anspannung, diese Feindseligkeit. Und das Verhältnis verändert sich auch insofern, als dass man in Europa, in Amerika zum Beispiel anfängt zu fragen, ob man denn wirklich chinesische Technologie an Schlüsselstellen einsetzen möchte, zum Beispiel in der Telekommunikation, Huawei und so weiter, da gibt es ja auch Sanktionen. Also das ist ein angespanntes Verhältnis. Betriebswirtschaftlich spricht viel dafür, in China zu produzieren, diese Verflechtung zu vertiefen. Geopolitisch spricht viel dagegen, man wird einen Balance finden müssen.
Und sei natürlich dazu gesagt, Wirtschaftspolitik ist immer auch Geopolitik und der chinesische Präsident Xi hat ja durchaus Ambitionen, diese wirtschaftspolitische Wucht, die China einfach hat, auch geopolitisch in die Waagschale zu werfen.
Ja, so ist es.
Du, lieber Luis, ich danke dir fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war's für heute. Die jüngsten Analysen rund um Xis Europareise und Europas wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Ah ja, und eins noch, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns doch 5 Sterne da und empfehlt unseren Podcast generell gerne weiter. Wir freuen uns natürlich auch über Kritik und sonstiges Feedback. Gerne her damit unter podcast@diepresse.com. Für heute sage ich, David Freudenthaler, danke fürs Zuhören. Am morgigen Feiertag machen wir hier eine kleine Podcastpause. Am Freitag hören Sie uns dann wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.